Man sagt, das wäre der feinste Fressladen zwischen hier und San Francisco.
Mir leid, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind.
Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme.
Ja, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, warum habe ich echt das Intro jetzt aus vier Fäusten für ein Halleluja eingespielt? Weil für diesen Podcast hier muss man weder mit noch ohne Glied sein, weil es sind alle herzlich willkommen. Und in diesem Sinn wünsche ich euch ein herzliches Willkommen hier wieder einmal bei den Filmsündis. Seit der letzten Folge ist wieder fast ein Monat vergangen und es ist einiges passiert. Halt leider ein bisschen im Hintergrund und vielleicht auf anderen Kanälen, die ihr nicht so mitverfolgt. Und darum war es mir irgendwie ein Anliegen gewesen, euch zu informieren, was da genau passiert. Und darum auch der Titel «Filmsünder im Exil». Was der Titel zu dieser Folge hier genau bedeutet, das schiebe ich noch ein bisschen nach hinten, weil ihr sollt ja schliesslich auch dranbleiben, damit ihr das grosse Geheimnis gelüftet bekommt. Gut, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen verraten, so grossartig wird es nicht. Aber immerhin, etwas werdet ihr noch erfahren. Aber zuerst möchte ich noch gerne ein paar Worte zu einem Film verlieren, der aktuell in den Kinos läuft und ich im Vorfeld, glaube ich, ein bisschen Unrecht hatte. Und darum würde ich sagen...
Camera speed.
Sound production, take one.
Action!
Once you kill a man for revenge, there's no going back. A voice in your head saying over and over, that was awesome.
Who are you?
Drebin. Detective Frank Drebin.
Und warum Unrecht da, falls ihr nicht so up-to-date seid, was in letzter Zeit passiert ist, dann seid ihr relativ nicht up-to-date, weil dort habe ich das angesprochen, das ist mittlerweile auch schon wieder 2 oder 3 Monate her, wo ich mit dem lieben Marc Bachmann eine wunderbare Folge aufgenommen habe zu den Naked Gun Filmen, die nackte Kanone aus den 80er und Anfangs 90er Jahren. Und dann haben wir ja zusammen über das Reboot-Fortsetzung geredet, das dieses Jahr rauskommen soll. Und ich weiß nicht, wie ihr so eingestellt seid. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es heisst, man tut ein altes filmisches Franchise wieder aufrollen und probiert dort noch irgendwie eine Fortsetzung reinzuklepfen. Das kann mal gut kommen, mal nicht so gut. Aber ich tue euch den Ausschnitt nochmal abspielen, wo wir über die nackte Kanone 2025 haben geredet.
Ich habe trotzdem irgendwie nicht mehr durch eine Hoffnung, dass es etwas werden könnte, weil ich möchte den Film unbedingt sehen. Und zwar die Chance, mal einen nackten Kanonenfilm im Kino zu schauen. Das wäre schon, wär schon eine tolle Sache. Du bist nicht so begeistert.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist schon dann, als sie es angekündigt haben, habe ich das schon mitbekommen. Eben schon in der 2010 hat es geheißen, sie wollen ein Reboot machen oder eine Neuauflage. Wobei das ja jetzt sozusagen ja eine Fortsetzung wird, weil ja der Liam Neeson offenbar der Sohn spielt von Frank Drebin.
Geht es mal nicht ganz auf?
Nein, weil er hat ja keine weißen Haare.
Ja, auf dem Alter haben.
Ja, oder? Gut, ja. Nein, also ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt den Film, glaube ich, nicht gebraucht. Also es kann sehr gut sein, dass ich mich täusche und dass ich überrascht werde. Schauen wir die Nähe so oder so irgendeinisch, ob es jetzt im Kino ist oder irgendeinisch, wenn er auf irgendeinem Stream landet. Aber jetzt gibt es so Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Schwierig. Ja, und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen denken, 2025, also das Jahr, das wir jetzt haben, beziehungsweise sogar der Monat, den wir jetzt haben, ist die nackte Kanone mit dem Liam Neeson unter anderem in den Kinos gestartet, nach über 30 Jahren eine Fortsetzung zur nackten Kanonenreihe, die ja dann zumal so ein bisschen ein Zeichen vor Zeit war, wo man die Verarschungsfilme, nenne ich es eben, gerne gemacht hat, um irgendwelche bestehende Filmreihen und Filme hat genommen und sie irgendwie persifliert hat. Da gibt es ja noch andere Beispiele wie Hot Shots oder der Mel Brooks hat das auch gemacht mit Young Frankenstein, Spaceballs, Helden in Strumpfhosen, Dracula tot, aber glücklich und wie auch immer und so fort. Und dann hat es Scary Movie Reihe jetzt noch gegeben irgendwie und auch noch ganz andere üble Ausgeburten, die dann also die Art und Weise von Filmen ein bisschen tot treten. Und jetzt hat man das wieder aufleben wollen. Habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt wird er wieder aus etwas, das schon lang tot ist und ausgeschlachtet, Geld scheffeln. Und ich könnte es vielleicht schon erahnen, weil ich ja vorher gesagt habe, ich habe diesem Film Unrecht da. Er war echt gut gewesen. Tatsächlich, wer hätte es gedacht? Die nackte Kanone 2025. Gut, wenn ihr andere Podcasts hört, die da schon über den Film auf und ab geredet haben, wisst ihr vielleicht schon ein bisschen, dass er gar nicht so schlecht rausgekommen ist, wie man vielleicht hätte denken können. Ich bin jetzt auch mal late to the party, also zu spät zur Party, aber möchte gleich dann noch ein paar Worte darüber verlieren. Er ist wirklich echt gut und das Coole an dem Ganzen ist auch wirklich, weil der Liam Neeson einfach gut funktioniert. Ähnlich wie der Leslie Nielsen. Merkt ihr da die Parallele zum Namen? Ist ja egal. Auf jeden Fall der Liam Neeson und der Leslie Nielsen haben ja beide als sehr ernstzunehmende Schauspieler angefangen. Und sie sind dann so ein bisschen in etwas anderes reingerutscht. Beim Leslie Nielsen ist es mit über 60 erst so in die Comedy-Ecke gegangen. Beim Liam Neeson glaube ich es eben auch eigentlich. Der Liam Neeson hat vorher noch so ein bisschen die Action-Kugeln oder die Action-Sachen noch ein bisschen probiert. Und das ist mehr, also das ist mal gut, mal schlecht gewesen. Es ist meistens so ein bisschen Guilty-Pleasure-Material gewesen, das er fabriziert hat. Und dann hat er eben gefunden, jetzt macht er auch so eine Komödie, wie im nackten Kanonen-Style, also ganz im Stil von Leslie Nielsen. Und es waren ja ganz viele Leute skeptisch gewesen, mir eingenommen natürlich, wo ich gefunden habe, kommt echt das gut, oder? Erstens hast du ein Franchise, das es eigentlich schon seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr gibt. Plus der Liam Neeson, der ja eher eben ernsthafte Rollen gemacht hat, plus dann, die Action-Guggen, die er gemacht hat. Aber dann so im Nachhinein, wenn man zurückschaut, der Liam Neeson hat schon immer so ein kleines Augenzwinkern gehabt, wenn es um ihn als Person geht. Ich möchte da gerne erinnern an die wunderbare Serie «Life's Too Short», die ist 2011 rausgekommen. Hat der Ricky Gervais mitgegründet. Den kennt ihr vielleicht aus jensten Golden Globe-Verleihungen, wo er Moderation gemacht hat, oder aus ihrer Serie «The Office», wo ja quasi der Ursprung ist von «The Office», wo er zu Amerika auch noch lanciert wurde, plus nach Stromberg zu Deutschland. Der Ricky Gervais, der hat einen sehr dunklen britischen Humor, so ein bisschen in Anlehnung auf Monty Python. Viele, die sagen, der Humor gibt es heute nicht mehr. Und alle, die finden, hier, heute kann man ja so Zeug gar nicht mehr sagen, oder dann wirst du irgendwie von der Polizei verhaftet, weil das nicht mehr politisch korrekt ist. Schaut mal, was der Ricky Gervais macht. Dann seht ihr, es ist noch möglich. Und er hat eben 2011 eine Serie gemacht, zusammen mit dem kleinwüchsigen Warwick Davis. Den kennt man unter anderem aus dem dritten Star Wars Film. Da hat er einen Ewok gespielt. Das sind da die herzigen Viechli auf Endor. Hat er Planet, glaube ich, geheissen. Hat er einen gespielt. Plus wahnsinnig geiler Film Willow. Wenn ihr den irgendwie noch nicht gesehen habt, müsst ihr ihn unbedingt nachhören. Genau, tut noch unbedingt nachhören, den Film. Tut den Film nachhören. Nein, schaut noch unbedingt mal nach. Weil das ist ein ganz cooler Fantasy-Film, wo es so ein Zwergenvolk geht. Und der Willow, eben gespielt von Warwick Davis, der adoptiert dann ein Kind, das er findet. Und dann gibt es eine wunderbare Reisegeschichte, so ein bisschen à la Herr der Ringe. Natürlich nicht ganz in diesem Ausmaß, aber echt ein ganz schöner Fantasy-Film, den man heute auch noch schauen kann. Unter anderem auch der Val Kilmer spielt dort mit Selig. Also wirklich ein ganz gelungener Film, Willow. Und der Warwick Davis hat unter anderem auch den Leprechaun gespielt. Also einer von meinen Lieblings- wie soll ich sagen, so die etwas trashigeren Horrorfiguren ist der bei mir relativ weit oben, so neben Chucky und all denen, so ein bisschen die B-Riege, würde ich jetzt mal sagen, also so abseits von Freddy Krueger, Jason Voorhees und Michael Myers und wie sie alle heissen, ist das so ein bisschen mein Liebling. Ich finde das so geil, also eben für den Leprechaun-Film habe ich irgendwie so eine Schwäche und der Warwick Davis hat den Leprechaun gespielt und es ist so schön, wie er immer ab so sagt, in seinem schönen irischen Englisch, «I want me gold!» Gut, ein kleiner Ausschweif da, zum Werk und Oeuvre von Warwick Davis. Der hat natürlich noch ganz viele andere Sachen gemacht. Aber 2011 hat es die Serie gegeben, die eben heisst «Life's Too Short». Und der Warwick Davis hat dort die Hauptrolle. Der Ricky Gervais spielt sie Agent. Und Warwick Davis nimmt sich eben auch sehr auf die Schippe, weil das Gefühl hatte, er sei jetzt halt der berühmteste und der beliebteste Kleinwüchsige zu Hollywood. Aber keinen Schwanz kennt man mehr im 2011. Oder? Weil alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist alles relativ weit zurück. Er hat aber immer noch das Gefühl, er sei der grosse Star unter denen. Es stellt sich dann eben heraus, dass es nicht so ist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, auf die beste britische, schwarzhumorigste Art und Weise, wie sich der Ricky Gervais hackt und pflegt, wird der Warwick Davis dort so richtig durch den Kakao gezogen, aber nicht nur er, sondern es hat auch ganz viele Gastauftritte, Johnny Depp tritt auf, der Sting zum Beispiel auch. Und eben, weit ausgeholt habe ich jetzt, der Liam Neeson. Und der Liam Neeson, bewirbt sich eben beim Agent von Warwick Davis, würde gerne eine Karriere als Stand-up-Comedian möchte starten und dann irgendwie so in seiner ernsthaften Miene, wie er redet, mit seiner tiefen Stimme, die er ja so pflegt. Gut, ich kann ihn nicht nachmachen, weil das ist echt der Typ, wenn der redet, das zieht jedem die Hosen ab. Sorry, also das ist unglaublich, der Typ. Also auf jeden Fall nimmt er sich dort schon ein bisschen auf die Chippe und darum hat man eigentlich schon können gesehen, dass das vielleicht gut kommen könnte, wenn er die Hauptrolle übernimmt in einem neuen nackten Kanonenfilm. Und wie schon angetönt, ähnlich wie der Leslie Nielsen, der ja auch für ernsthaftere Rollen bekannt war ursprünglich, schafft es der Liam Neeson auf seine ganz eigene Art, der nackten Kanone, der Neuauflage 2025 wirklich so einen gewissen Charme zu verleihen, wo ich zum Teil wirklich richtig herzhaft rauslachen musste. Es war wirklich ein toller Film und ich hätte es nicht erwartet, dass er mir so gut gefällt. Als ich den schaue, vor knapp einer Woche war das. Die Witze, die sind natürlich mal so, oder? Es gibt gute, da möchte ich gar nicht allzu viel verraten. Man hört ja am Schluss noch schnell einen, den ich recht witzig gefunden habe, aber das ist halt mehr so mein Humor, wo, ihr werdet es dann hören, schon im Trailer zu sehen, darum ist es so kein Spoiler, aber es gibt halt auch die Witze, die ich gefunden habe, die sind nicht so gelungen, wie so der, wo man in den Trailer gesehen hat, oder dass ein kleines Mädchen in eine Bank hineingeht, die überfallen wird und es entpuppt sich näher so, oder als Liam Neeson, also als Frank Drebin Jr., als Polizist. Das ist so ein Gag, den ich zum Beispiel nicht so stark gefunden habe, aber der kommt zum Glück auch relativ früh schon im Film, und darum ist der dann wie erledigt gewesen und dann hat man sich auf Wesentliches konzentriert. Es hat noch so ein paar kleinere Rohrkrepiere drunter, aber die Gagdichte in diesem Film, die ist so hoch, dass am Schluss dann wirklich die Guten überwiegen und das finde ich eigentlich schön. Ich habe jetzt nur vom Liam Neeson geredet, was den Cast angeht. Ich muss unbedingt auch noch Pamela Anderson erwähnen. Die hat ja jetzt gerade wieder so ein kleines Comeback gefeiert. Vor kurzem hat sie schon mal einen Film gehabt, was sie abgefeiert ist worden. Jetzt mit dem nackten Kanone zeigt sie auch wieder, dass sie eigentlich nach wie vor angesagt ist. Und die hat mir doch immer so als das Baywatch-Tussi irgendwie ab, da dann zumal in den 90er Jahren und hat sie, glaube ich, nie so richtig ernst genommen. Und jetzt fängt man, glaube ich, so das ein bisschen an von hinterfragen, was man dann gedacht hat, weil in dieser Frau, glaube ich, so viel mehr drin steckt, als man dann nicht gegeben. Und dann sieht man wieder mal, wie oberflächlich dass wir eigentlich unterwegs sind, so bei unserer Beurteilung aus der Distanz. Das ist jetzt vielleicht zu tiefgründig für so einen Film wie «Die nackte Kanone», aber einfach, dass ich das noch so irgendwie reingeschoben zwischen. Und Pamela Anderson hat mir auch sehr gefallen. Und was mir auch sehr gefallen hat, ist halt auch zu wissen, das hat natürlich die Runde gemacht in den Medien. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, wenn ihr so ein bisschen die Klatschpresse mitverfolgt habt. Also gut, es hat auch keinen Weg daran vorbeigeführt, auch wenn ihr die Klatschpresse nicht konsumiert. Hat man ja gemerkt, dass der Liam Neeson und Pamela Anderson sich während der Dreharbeiten haben kennengelernt, Freude aneinander hatte zuerst und jetzt ein Paar sein. Und mit dem Wissen im Hinterkopf, den Film zu schauen, muss ich sagen, ich bin jetzt überhaupt nicht so romantisch veranlagt. Aber ich habe immer so gedacht, es passt nicht. Es ist irgendwie so, wenn man weiss, dass die auch im richtigen Leben so eine gute Chemie haben, auch zumindest im Moment noch, oder sie auch so Lebensabschnittspartner, mal schauen, wie lange das dann dauert. Aber ich möchte jetzt hier nicht das Spielverderben spielen. Auf jeden Fall funktioniert das sehr gut auf der Leinwand und mit dem Wissen, dass sie tatsächlich im richtigen Leben auch zusammen sind, hat es dann noch umso mehr so ein bisschen etwas Versöhnliches, wenn man sieht, wie die zwei im Film dann zusammenkommen. Ja, Fazit, ich an dem Tag, als ich den Film schaue, wollte ich ein Double-Feature machen, am frühen Abend «Nackte Kanone» und dann noch der viel abrissene Horrorfilm «Weapons», habe ich mir dann noch reinziehen wollen, wäre auch etwa 20 oder 40 Minuten Pause dazwischen. Und ich habe es dann sein, «Weapons» noch zu schauen, weil ich bin mit so einer guten Laune aus dem «Nackte Kanone» rausgekommen, wo ich gefunden habe, das möchte ich jetzt noch ein bisschen wirken, den Abend. Bin dann noch irgendwo hergehockt, ganz alleine und habe noch ich habe mich einfach so ein bisschen erfreut so an den kleinen Sachen, wo man sich im Leben irgendwie freuen kann, wo man zwischendurch, glaube ich, alle ein bisschen zu fest vernachlässigt. Und irgendwie mit diesem Film dann so, es war der richtige Film gewesen, im richtigen Moment, dass er mich so verwünscht hat, dass ich dann so richtig zufrieden und glücklich aus dem Kino bin. Klar, das geht auch nicht allen so und das ist auch zu viel reingegeben in so einem Film von dieser Art. Aber es ist mir auf jeden Fall dann ein bisschen so gegangen. Und ja, wem würde ich jetzt den Film empfehlen? Das ist noch schwierig zu sagen. Also, mir hat er extrem gepackt. Ja,
Ich habe mich amüsiert, ich habe viel gelacht. Hinter mir hatte noch so ein Bärli. Also wir waren das Dritte im Kino in dieser Vorstellung. Und sie hat hier quasi immer bei all diesen Stellen auch müssen lachen, die ich musste lachen. Von ihm habe ich nicht viel mitbekommen, aber sie hat es auf jeden Fall genossen. Ich und alle Leute, die so sind wie wir zwei, unbedingt den Film schauen. Klar, ihr habt jetzt keine Ahnung, wie sie drauf ist oder wie ich drauf bin. Aber ich denke jetzt mal, wenn ihr die ersten nackten Kanonenfilme lustig hat gefunden, wenn ihr mit Hotshots etwas anfangen könnt oder mit diesen Mel Brooks-Filmen, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, Young Frankenstein, Spaceballs, Dracula, Tod, aber glücklich um mir an, oder erst Scary Movie-Film, obwohl der Humor in diesem Film nicht ganz so unter der Gürtellinie ist, wie das Scary Movie-Film gemacht hat, ist jetzt mal gleich. Aber ich denke, wenn ihr so ein bisschen die Richtung noch amüsiert habt, dann zumal, dann könnte dieser Film hier definitiv auch etwas sein für euch.
Please, take a chair.
Thank you.
Ja, und der Gag, den ihr jetzt da auditiv habt gehört, ist eben der, den ich vorher gemeint habe. Mein Humor ist manchmal relativ beschränkt, aber es soll jetzt mal dahingestellt sein. Nackte Kanone, durchaus eine Empfehlung. Ist nicht das Einzige gewesen, was ich mir reingezogen in letzter Zeit. Ich habe mich in ein Rabbit Hole begeben. Also in einen Hasenbau rein. Kennt man ja zum Beispiel aus Alice in Wonderland. Da begibt man sich dann so in ein Loch rein und verfangt sich so ein bisschen in diesem Zeug hin. Oder es führt dann irgendwo her, so in eine ungeahnte Welt rein, wo man sich so richtig drin verliert. Und ich glaube, da, von dem kommt auch der Ausdruck, man begibt sich in ein Rabbit Hole. Und der Grund war der Helge Schneider. Der Helge Schneider kennt ihr vielleicht auch. Er ist ein deutscher Comedian, wird gleich 70 am 30. August. Wir gratulieren an dieser Stelle noch nicht, weil im Vorfeld gratulieren bringt ja Unglück, kann ich mir sagen. Der Helge Schneider habe ich nur gekannt aus dem Grund, dass wir mit 12, glaube ich, irgendwo mal in einem Skilager ein Kollege das Reislied hat vorgespielt. Es gibt Reis, es gibt Reis. Oh, schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttel dein Haupthaar für mich. Du weißt, ich finde dich scheiße. Und wir haben es natürlich mit 12 recht lustig gefunden und auf und ab gelassen. Aber dann war es auch ein bisschen mit dem Helge Schneider. Ich habe dann auch noch mit dem Katzenklo habe ich mitbekommen. Ja, das rimmt sich. Sein grosser Hit, den er in den 90er Jahren gemacht hat. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Aber ich habe Helge nie so als einer von diesen Comedians irgendwie wahrgenommen, die von mir so einen grossen Einfluss hatten. Eben als Kind habe ich den Otto recht abgefeiert, weil der auch hier in der Schweiz ziemlich präsent war, durch das, dass sie ja seine Filme auf und ab gespielt haben, vor allem so am Wochenende, an den Nachmittag. Haben wir die alle immer geschaut und dann, wenn hat es noch so gegeben? Ich bin halt dann auch so mit den Comedians aufgewachsen, wo meine Eltern cool gefunden haben. Gerhard Pohl zum Beispiel, der Pete Glocke, Olaf Schubert zum Beispiel, den ich heute auch noch immer noch super finde. Aber zum Helge habe ich nie so einen Zugang gehabt. Ich habe immer so gedacht, ja, das ist so einer, den man nicht einstellen kann, macht ja nur einen Scheissdreck. Und er ist durch das, dass ich jetzt beim Telestammtisch mitmache, bei dem deutschen Podcast, wo es um Filme und Serien geht, habe ich in der letzten Folge schon mal angetönt, dass ich dort jetzt dabei bin. Und der hat der Chef Andi, also der so ein Dutchmeister ist hinter dieser ganzen Sache und die Meute von irgendwie 20 bis 30 Redaktorinnen und Redaktoren, die das alles aus Benevol machen bei dem Telestammtisch, also ein bisschen im Zoom behalten, dort zwischendurch ein bisschen Leute anfragt, wer macht da mit und so. Und dann hat er eben eine Dokumentation in den Raum geworfen, die jetzt erscheint oder in Deutschland schon erschienen ist. In der Schweiz weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einen Kinostart gibt, weil halt der Helge bei uns auch wirklich nicht so eine grosse Nummer ist. Der Klimperclown, also ein Doku, wo der Helge Schneider über sich selber gemacht hat, also quasi eine Autobiografie. Und der Andi hat dann gefragt, wer macht mit? Und ich habe dann so gefunden, ja gut, ich kenne mich mit dem Öfer vom Helge Schneider nicht so gut aus, aber ich würde euch bei der Besprechung noch gerne mithelfen. Ich habe mich dann, wie gesagt, in ein Rabbit Hole begeben, habe mal irgendwie angefangen, zuerst mal so ein paar Eckdaten vom Helge zu lesen, habe dann so ein bisschen herausgefunden, dass er eigentlich noch ein viel besserer Musiker ist, als man ihm vielleicht zutraut, wenn man es nicht ein bisschen mehr verfolgt. Dann habe ich angefangen, einen Podcast zu hören über seine Biografie, die 2 Stunden gedauert hat. Haben wir dann noch Interviews reingezogen, wo er dabei war. Irgendwie Filmbesprechungen, weil er hat ja auch Filme gemacht, hat Bücher geschrieben und das ist ein richtiger Tausendsassa. Und ich habe mich dann wirklich so verloren, so, dass ich am Schluss dann irgendwie für den Podcast mal, abgesehen davon, dass ich den Film noch schauen musste, der 1 Stunde 10 oder 20 geht, habe ich etwa ganzen Arbeitstag in meiner Freizeit aufgewendet, für mich vorzubereiten für den Klimperclown. Und es hat sich, glaube ich, gelohnt. Das war mein Einstand beim Telestammtisch, wo ich dann mit dem Chef Andi zusammen über die Helge-Autobiografie-Dokumentation, die man jetzt in Deutschland im Kino schauen kann, reden. Und ich konnte mit meinem Helge Wissen auch ein bisschen flexen, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Mich würde tatsächlich auch mal interessieren, was für ein Publikum da inzwischen bei den Helge Schneider Konzerten auch ist. Also was für ein Zielpublikum spricht Helge Schneider inzwischen an? Also ich meine, es gibt Leute, die beschreiben ihn als oder ihn und seine Figuren als so Figuren, die wirken so, als hätten sie einen Schlaganfall gehabt und jetzt irgendwie auf dem Weg der Besserung sind. Und das muss man in irgendeiner Form auch verstehen. Diese Art von Humor, die muss man mögen. Und mich würde sehr interessieren, ob er es schafft, zum Beispiel auch ein Publikum um die 2025 noch zu erreichen oder ob das absolut nicht mehr seine Zielgruppe ist. All das wären so Fragen und so Sachen, die würden mich schon nochmal sehr interessieren. Deswegen würde mich auch interessieren, für wen dieser Film was ist. Du hast mir jetzt gesagt, dass es zielführend sein kann, wenn man sich ein bisschen mit der Biografie vorab beschäftigt hat und schon seit Jahren letztlich den Helge verfolgt.
Ich würde schon sagen, also so mindestens mal ein Interview mit ihm anhören, dann mindestens einen Film mal schaut. Also ich habe mir jetzt im Vorfeld den 00 Schneider, den ersten, nochmal reingezogen. Und da versteht man auch ein bisschen, wie er auch seine Biografie aufgebaut hat, weil die sehr ähnliche Elemente, skurrile Elemente und so ein chaotisches Zusammenwürfeln von einzelnen Sachen auch schon beinhaltet. Und das zu verstehen im Vorfeld und vielleicht auch schon zu merken, ist das was für mich? Verstehe ich ein bisschen seine Art von Humor, die ja sehr spontan auch immer entsteht und auch eben das Chaotische, auch das ein bisschen Anarchistische, das er an den Tag legt, entspricht mir das? Und dann, wenn man diese beiden Fragen mit Ja beantworten kann, dann kann man sich, glaube ich, an diese Autobiografie heranwagen, weil den Helge, entweder liebt man ihn oder man kann ihn nicht ausstehen. Wahrscheinlich ist es auch effektiv ein bisschen so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, ja, den Helge, den finde ich so ein bisschen toll. Ja, es ist schon jemand, der ganz stark auf zwei Gegenpole polarisiert.
Knapp eine halbe Stunde hat die Besprechung zu «Der Klimperclown», Helge Schneider, seiner Autobiografie gedauert. Und der hat vielleicht sogar selber schon gemerkt. Man sagt mir immer, ich soll die Leute nicht auf meine Fehler hinweisen, aber ich finde, wenn es mir selber auffällt, dann dürft ihr das gerne auch wissen. Allein am kleinen Ausschnitt hier habe ich fünfmal «bisschen» gesagt. Also man könnte ein Trinkspiel machen in dieser ganzen Folge, wie manchmal, dass ich «bisschen» sage. Ciao zusammen, das seid ihr auf jeden Fall sehr gut angeheitert am Schluss. Aber auf jeden Fall ist es cool gewesen, der erste Einsatz. Der ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes, wenn ihr dort mal reinhören wollt. Und mitunter auch der Grund, warum ich jetzt den Titel für die Folge hier gewählt habe. Ich komme dann später noch dazu. Weil, wenn wir schon von ein bisschen reden, bringt mich das auch auf meinen zweiten Einsatz beim Telestammtisch. Der erste ist ja zeitlich gesehen relativ human gewesen, oder ein halbes Stündchen ist noch ein bisschen über einen Helge Schneider-Film zu reden oder mit dem Vorgeplänk und so ist das vielleicht Aufnahme gewesen oder beziehungsweise Kontakt, den ich mit dem Chef Andi hatte von irgendwie 3/4 Stunde. Diese Woche habe ich mit zwei anderen vom Telestammtisch zusammen DRK dürfen, über die ersten zwei Episoden zu reden von Alien-Serie. Für die, die es nicht gewusst haben, es gibt jetzt eine Serie zu Alien. Alien Earth heisst die. Die ist auf Disney Plus oder erscheint auf Disney Plus. Die ersten zwei Folgen sind am letzten Mittwoch erschienen. Und jetzt wird alle Woche immer eine Episode veröffentlicht. Insgesamt sind es 8 Episoden, je etwa 60 Minuten. Und ich habe mit zwei versierten Alien-Fans zusammen dürfen reden über den Auftakt von dieser Serie. Also, wo ja jetzt noch grosso modo 2 Stunden gedauert hat mit diesen zwei Folgen. Und wow! Der Chris und der Dom, das sind wirklich zwei Cracks, wenn es um das geht. Und also, ich denke, die kennen mich eigentlich relativ gut aus, so eure Alien-Lore, klar. Also eben, wenn alles, was über die Filme ausgeht, da bin ich vielleicht nicht mehr so versiert, aber ich habe die Filme zum Teil mehrmals gesehen und kenne noch die ganzen Hintergrundgeschichten zu den Produktionen, gerade bei Alien 3, wo die ja relativ komplex und kompliziert waren. Sehr interessant übrigens, wenn euch das interessiert, geht das mal reinziehen. Ich habe alle Filme noch mal geschaut im Vorfeld und dachte, ich bin gut vorbereitet, aber leck doch mir die zwei, boah, die haben mich schon ein bisschen zu schwitzen gebracht und das ist nicht noch mal Hitz gelegen. Aber ich glaube, es war ein gutes Gespräch. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ein Grund war auch, dass ich mit dem nicht so gerechnet habe. Ja, bei dem Job, den ich mache, kann es eben gut sein, dass man zwischendurch mal relativ früh muss anfangen zu arbeiten. Also heisst, irgendwie um 4 Uhr am Morgen aufstehen. Und es hat sich so ergeben, dass unsere Aufnahme zwischen zwei so Einsätze war. Also ich bin am Morgen, wo die Aufnahme stattgefunden hat, am Abend macht, bin ich schon um 4 Uhr am Morgen aufgestanden. Bin dann am Nachmittag natürlich noch mal geschlafen. Aber auf jeden Fall am nächsten Tag nochmal müssen um 4 Uhr am Morgen aufstehen. Und ich also dachte, ja, wenn wir um 8 Uhr aufnehmen, dann bin ich auch spätestens so, sag jetzt mal, um 10:30 im Bett. Ja, weil ich so das Gefühl hatte, ja, so, mal so ein erster Eindruck von einer Serie, das wird sich so in einer Stunde erledigt haben, auch wenn wir zu dritt sind. Ja, das dauert ja meistens ein bisschen länger, das hat er ja schon in den Episoden herausgefunden, die ich mit dem Telehorst aufgenommen habe. Aber boah, ja, es ist dann gleich irgendwie 11:30 geworden, bis ich dann mal im Bett war. Und ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass man einfach jede Szene quasi im grössten huren Detail auseinandernimmt. Das hat mehr huren gefackt, muss ich sagen. Es war wirklich eine coole Sache gewesen, aber gleich so, du gehst Szene für Szene durch, dann all das, was dort versteckt ist, Referenz auf alte Filme, wie es umgesetzt ist und so, das hat mir schon recht viel abverlangt. Aber ich glaube, am Schluss ist es relativ anständige Folge rausgekommen, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich vorhin schon in diesem kleinen Ausschnitt, der auch etwa so grosso modo 2 Minuten gedauert hat, 5-mal ein bisschen gesagt, kann sie ihre 2:50 Folge ein bisschen ausarten. Also macht dort bitte das Trinkspiel nicht, weil es könnte je nachdem lebensbedrohlich werden. Also eure Leber und euer Leben werden euch danken, wenn ihr das nicht macht. Aber ihr könnt die Folge auch gerne einfach so hören. Ich tue euch die natürlich sehr gerne verlinken in den Shownotes. Quelle dazu findest du in den Shownotes. So, und jetzt habe ich wieder einmal lang um einen heißen Brei geredet. Das, was ich am Anfang angekündigt habe, warum das die Folge eigentlich heisst «Filmsünder im Exil», das liegt daran, dass ich mittlerweile relativ viel auswärts, also abgesehen vom Filmsünder-Kanal, ein bisschen unterwegs bin. Aber der Telestammtisch ist so eins, was ich regelmässig wieder zu hören war, ausser die 2 ersten Folgen, die ich gemacht habe. So dermassen schlecht, dass sie mich gerade wieder rausschiessen. Dann könnt ihr jetzt ignorieren, was ich sage. Nein, aber auch sonst habe ich in nächster Zeit oder schon früher Sachen aufgenommen mit anderen Podcasts, die ich so finde, wenn jetzt auf diesem Filmsünder-Kanal vielleicht nicht im Ganzen so regelmässig Zeug passiert, muss ich euch doch irgendwie den Zugang geben zu diesen Sachen, die ich extern aufnehme, falls es mich überhaupt interessiert, was ich mache. Und für die, die das interessiert, habe ich jetzt eine Playlist gemacht, zumindest auf Spotify. Alle, die jetzt vielleicht auf Apple Podcasts oder sonst zuhören, ja, tut mir leid, dort mache ich jetzt das nicht. Ich habe mich jetzt wirklich auf Spotify beschränkt. Und darum die Playlist «Filmsünder im Exil» gemacht. Was ist das? Dort werden einfach all die Folgen gesammelt, wo ich irgendwo auswärts zu Gast bin, damit ihr die so schön kompakt auf einen Schnutz irgendwie könnt hören könnt. Warum gibt es das? Ich kann diese Folgen leider nicht in den Filmsünder-Kanal integrieren, was ja auch Sinn macht, oder? Weil jeder Kanal, der Podcasts macht, möchte ja auch gerne, dass der Verkehr über ihre Seite läuft. Und darum habe ich jetzt entschieden, dass ich so mache, die Playlist erstelle. Wenn ihr dort auf eine Folge drückt, dann geht es dann automatisch in die Klicks, in Anführungszeichen, von diesen Kanälen, wo ich zu Gast war. Und warum der Name «Filmsünder im Exil» macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil ich bin ja nicht im Exil, bin ja immer noch da, aber ich habe mir dann so überlegt, «Filmsünder auf Reisen» ist irgendwie auch komisch, so ist nichts Schlaueres in Sinn gekommen. Und irgendwie gefunden, «Filmsünder im Exil» ist eigentlich geil, oder? Das suggeriert schon so ein bisschen etwas, er ist davon geschickt worden. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen davon geschickt worden, zwar von mir selber, aber das macht ja nichts, oder? Ich befinde mich zwischendurch jetzt ein bisschen im Exil, komme aber immer wieder sehr gerne zurück auf diesen Kanal und da wird natürlich auch sehr viel passieren. Da gibt es immer noch regelmässige Folgen, vielleicht nicht ganz in dieser Kadenz wie vorher. Gut, das hat ja sowieso jetzt schon ein bisschen abgenommen, das seid ihr euch schon ein bisschen gewöhnt. Und ja, eben darum gibt es jetzt ein bisschen Zusammenspiel aus dem, was auswärts passiert und dem, was hier passiert auf dem Kanal. Ich habe mir am Anfang noch überlegt, wenn ich jetzt nicht mehr anders einsteige, soll ich den Filmsünder-Kanal gleich noch weiterführen. Ich habe eigentlich schon fast abgesagt, aber irgendwie habe ich gefunden, nein, weil das ist mir jetzt schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Immerhin mache ich das jetzt auch schon seit 5 Jahren. Klar, habe ich nicht hunderte von Folgen jetzt hier angesammelt, aber gleich so 2-3 Leute, die gerne zulassen und denen möchte ich eigentlich auch nicht irgendwie Karre fahren und jetzt finde ich, ja gut, jetzt habe ich etwas Besseres gefunden, jetzt mache ich den Kanal hier nicht. Nein, der Filmsünder, der wird weiter bespielt, aber wie gesagt, vielleicht zwischendurch ein bisschen weniger, aber für das hat er die Playlist mit Gastauftritten in anderen Podcasts, die ihr euch gerne mal anhören könnt, wenn es euch interessiert. Und den Link dazu findet ihr natürlich, wie immer.
Quellen dazu findest in den Shownotes.
Und wie ich schon angedroht, die nächste Filmsünderfolge, die steht bevor. Wird zwar noch ein bisschen dauern bis im September, also noch rund einen Monat, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, aber es lohnt sich darauf zu warten, weil ich werde wieder ein gutes Zusammentreffen hier dürfen feiern. Mit dem Kühnen, weil wir ja beim Freitag, den 13. Podcast letztes Mal haben abgesprochen. Stimmt gar nicht, das war der Tremors-Podcast, wo wir gesagt haben, die nächste Reihe, die wir besprechen, wird Lethal Weapon-Reihe. Und das wird insbesondere ein sehr schöner Moment für mich, weil das eine meiner Lieblingsfilmreihen ist und ich schon lang, also seit ich den Kanal hier an, seit 5 Jahren eigentlich, vielleicht sogar schon vorher, sehr gerne mal über die Reihe reden und habe mich immer so ein bisschen nicht ziert, ich habe mehr so ein bisschen auf einen richtigen Moment gewartet, aber wie man so weiss, im Leben der richtige Wahnsinnsmoment, den gibt es eh nicht, beziehungsweise ich habe das Gefühl, das könnte der richtige Moment sein, über die Reihe zu reden und darum freue ich mich sehr drauf. Im September wird es soweit sein, da reden wir über die 4 Lethal Weapon Filme und auch noch ein bisschen über das, was noch passieren könnte. Es gibt ja da wieder so ein bisschen Gerüchte, dass dort noch alles kommen könnte. Vorher habe ich, wie gesagt, noch ein paar Gastauftritte geplant. Einen, der ziemlich gleich passiert, in einem Podcast, den ich in der letzten Folge im Potpourri hier auch schon erwähnt habe. Da darf ich über einen von meinen Lieblingsfilmen aus den letzten 10 Jahren reden. Da freue ich mich sehr drauf. Viel mehr verrate ich noch nicht. Oder? Es kann ja immer noch sein, dass das Ganze ins Wasser geht, aber die werden sicher mitbekommen, wenn die Aufnahme stattgefunden hat, wenn das sie vor allem veröffentlicht worden ist, weil das ist viel relevanter für euch. Und das werdet ihr mitbekommen, dann wird sie dann auch in dieser Playlist drin sein. Filmsünder im Exil. In dem Sinn, meine Hübschen, wir werden uns gleich wieder sehen.
See you around, handsome.
I'm sure you will.
Okay, that's a wrap.